Industrial ist eine Art Maschinenmusik, Extreme Metal, eine extreme Spielart des Heavy Metal, dazu später etwas mehr, und halt den sie umgebenden Subkulturen, welche, ja, wie man sich schon vorstellen kann, stark maskulin geprägt sind und auch heteronormativ und das sowohl demografisch als auch von der subkulturellen Ideologie her, will ich mal sagen. Wenn man jetzt solche Musikszenen in Bezug setzen will zu queerer Theorie und Praxis, dann würde man eigentlich so ein ziemlich abgegrenztes Schwarz-Weiß-Bild erwarten, nämlich so etwas wie einen Vergleich zwischen auf der einen Seite queeren Inszenierungsstrategien als ironisch-subversiver Drag, zum Begriff Drag später noch ein bisschen mehr, versus auf der anderen Seite Inszenierungen des Industrial und Metal als maskulinistisch-reaktionärer Anti-Drag, wie ich das mal bezeichnet habe. Auch zu meiner eigenen Überraschung hat allerdings die empirische Analyse von Inszenierungspraxen im Industrial und Metal, die ich eben in meinem Forschungsprojekt verfolge, teilweise überraschende strukturelle Parallelen zwischen einerseits den als progressiv gedachten queeren Praxen und andererseits den hypermaskulin und martialisch daherkommenden Inszenierungen der von mir untersuchten Musikszenen aufgeworfen oder hervorgebracht. Also es gibt hier letztendlich in diesem Vortrag kein Schwarz-Weiß-Bild, sondern ein Bild mit Graustufen, eine differenzierte Analyse, welche, was ich dann in meinem Fazit näher ausführen werde, meines Erachtens auch gängige Konzepte und Strategien queerer Subversion zumindest problematisiert. Insofern also ist diese Thematik auch relevant für das Thema Queer jenseits von der Betrachtung der von mir untersuchten maskulinistischen Subkulturen. Zunächst mal will ich ein ganz bisschen was zum Thema queere Inszenierungsstrategien sagen, was ich darunter verstehe, was generell in der Queer Theory darunter verstanden wird. Einige von euch oder Ihnen werden das schon kennen. Ich beziehe mich hierbei mal ganz kurz auf die Klassikerin der Queer Theory, Judith Butler, und ihren Text Gender Trouble, zu Deutsch, glaube ich, das Unbehagen der Geschlechter. Butler stellt eben die zentrale These auf, dass das rekontextualisierende Zitieren heterosexueller Konstrukte und Stile in queeren Kontexten oppositionelle Bedeutungen, also widerständige Bedeutungen, produziert. Hierbei werden dominante Konstrukte laut Butler im Sinne eines subversive and parodic redeployment of power, also eines subversiven und parodistischen Neuanordnung von Macht, ihres naturalisierten Status enthoben und in ihrer Konstruiertheit entlarvt. Das ist also dieses Konzept, was als subversiv konzipierten queeren Strategien der Selbstinszenierung zugrunde liegt. Ein populäres Beispiel, was auch Butler selber viel in ihrem Buch zitiert hat und was von in der soziopolitischen queeren Praxis gerne aufgegriffen wird, ist eben das Beispiel des sogenannten Drag. Ich will diesen Begriff hier gar nicht näher definieren, weil es gibt auch da umstrittene Definitionen. Ich will das einfach mal ganz simpel fassen, eine Basisdefinition. Es ist sozusagen ein Spiel mit Geschlechterrollen auf der Ebene der Körperstilisierung bzw. der Kleidung. Das ist also das, was ich mit subversiven queeren Inszenierungsstrategien hier meine. Natürlich können sich solche Spiele mit Geschlechterrollen auch auf jenseits der Kleidung und Körperstilisierung auf Medienartefakte oder Kunstprodukte beziehen, in denen man auch mit Geschlechterrollen halt spielen kann, wie zum Beispiel eben in Musik. Ich habe mal, ohne dass das jetzt ein Anspruch hier auf eine vollständige Liste sein soll, einfach mal als Basis für meine eigene analytische Vorgehensweise hier, einfach mal vier, sagen wir mal, Grundstrategien oder zentrale Strategien subversiver, queerer Inszenierung idealtypisch herausgearbeitet. Werde auch für jedes Mal ein kleines Beispiel nennen. Die erste Strategie wäre die der Überzeichnung, womit gemeint ist eine hyperbolische Aneignung dominanter Stilmerkmale oder Symbole. Ein schönes Beispiel hier wäre die klassische Drag Queen, also ein biologischer Mann, der sich als Frau inszeniert von der Körperstilisierung her. Häufig kommt es hier eben dazu, dass klassische oder klischeehaft feminine Symbole und Stilelemente in einer quasi überzogenen Form dargestellt werden. Extrem lange Wimpern, extremes Make-up, extrem aufgerüschte, sexuell konnotierte Kleidung. Und der kritisch subversive Aspekt dahinter soll eben sein, dadurch diese femininen Klischees zu denaturalisieren. Man treibt sie so sehr auf die Spitze, dass man ihre Unnatürlichkeit entlarvt. Ne? Das ist das Subversive daran. Zweite Strategie wäre die der Rekontextualisierung. Ist schon in diesem kleinen Einleitungssatz über Butler kurz angeklungen. Hier geht es eben darum, dass dominante Stile und Symbole in einen anderen als den ursprünglich dafür vorgesehenen Kontext transferiert werden, was dann eben wieder auch eine Resignifikation, also eine Bedeutungsverschiebung mit sich bringt. Hier wäre ein schönes Beispiel die sogenannte Trümmertunte, eine Unterart der Drag Queen, wo eben bewusst männliche und weibliche Insignien oder Stilelemente kombiniert werden und bewusst auch Brüche inszeniert werden. Also weibliche Stilelemente sozusagen in einen nicht dafür vorgesehenen Kontext transferiert werden. Nicht? Zum Beispiel eben ein schönes aufgerüschtes Kleidchen und dadurch sichtbare Brusthaarwuchs oder aber feminine Schminke und sichtbarer Barthaarwuchs. Dritte zentrale Strategie queerer Inszenierung ist die Ironie oder auch Parodie. Das ist etwas, was gerade von Butler immer sehr hervorgehoben wird. Hier geht es um eine ironische Brechung und somit Distanzierung von dominanten Stilen und Symbolen. Da kann man das Beispiel der Trümmertunte wieder nehmen. Natürlich hat es etwas Ironisches und auch irgendwo Belustigendes, wenn jetzt eine Drag Queen ihre Brusthaare unter dem femininen Kleid zur Schau stellt. Das bricht irgendwo das Bild und schafft dadurch eine Distanz. Vierte wichtige Strategie queerer Inszenierung ist die der Veruneindeutigung oder Uneindeutigkeit. Hier geht es um eine bewusste Verweigerung eindeutiger Lesbarkeit im queeren Kontext, zumeist eben von geschlechtlich konnotierten Signalen. Es ist hiermit sowas gemeint wie beispielsweise die optische Verwischung von klaren Geschlechtergrenzen. Hier wäre das Beispiel eben nicht die Trümmertunte, sondern ja das Extrem am anderen Ende der Drag-Queen-Skala, die sogenannte High-Drag, sowas wie im kommerziellen Spektrum diese Mary, die also wirklich sich also nicht um einen Bruch bemüht, sondern um ein sogenanntes Passing, also um die bewusste Streuung einer Missinterpretation ihres biologischen Geschlechts. Ein anderes Beispiel wären hier die Praxen von sogenannten Drag Kings, also biologischen Frauen, die sich mit männlichen Stilmerkmalen inszenieren. Auch hier ist es häufig so, nicht immer, aber eben häufig, dass bewusst angestrebt wird, die Geschlechtswahrnehmung derart zu verunsichern, dass Außenstehende eben auf den ersten Blick gar nicht mehr beurteilen können, ist es nun Mann oder Frau, beziehungsweise dass Verwechslungen provoziert werden. Und mittels dieser Strategien werden gewisse Wirkmechanismen angestrebt, wo dann eben ein politisch transgressives, ein politisch subversives Potenzial drin gesehen wird. Ich habe da auch mal idealtypisch drei Wirkmechanismen herausgearbeitet, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Das erste wäre der Transgression, ist auch in nicht queeren Subkulturen eine sehr verbreitete Tendenz oder ein sehr verbreitetes Mittel. Hier geht es darum, lateinisch transgredere heißt nichts anderes als überschreiten. Also hier geht es darum, normative Kategorien zu überschreiten, zu durchbrechen oder zu verschieben. Zweiter wichtiger Wirkmechanismus wäre der Provokation, wo es darum geht, normalisierte Denk- und Wahrnehmungsmuster zu verunsichern, also im Betrachter Verunsicherung zu schaffen und damit eben Kategorien in Frage zu stellen, neue Denkprozesse anzuregen. Ein dritter Wirkmechanismus und vielleicht der umstrittenste ist der des Tabubruchs, ist sicherlich der radikalste. Hier geht es darum, bewusst dominante Werte zu entweihen, Ein Beispiel hierfür wären die Aktionen der frühen ACT-UP-Gruppe. Das waren so AIDS-Aktivisten und Aktivistinnen, die halt ganz bewusst auch mit gewissen Tabubrüchen agiert haben. Zum Beispiel kommt da meines Wissens auch diese ganze Schwestern der perpetuellen Indulgenzschiene her, die sich also mit kirchlichen Insignien schmücken, sich als Nonnen inszenieren in einer überzogenen Form und halt damit sogenannte AIDS-Awareness hervorrufen wollen. Das erstmal zu den subversiven queeren Inszenierungsstrategien. Jetzt ein ganz bisschen was Einleitendes zu meinem eigentlichen Forschungsschwerpunkt, der erstmal so dezidiert unqueer oder antiqueer daherkommt. Hier geht es, wie gesagt, um Konstruktionen von Männlichkeit und Whiteness als eine dominante ethnische Kategorie in extremer subkultureller Musik. Ich habe mir da insbesondere zwei Szenen herausgepickt, bei denen die Konstrukte Männlichkeit und Whiteness besonders hervorstechen. Das ist einmal der Extreme-Metal-Bereich und zum anderen der Industrial-Bereich. Extreme-Metal hat seine Wurzeln im Hardrock der 70er und dem Heavy-Metal der 80er und ist eben eine gitarrenlastige Musik mit sehr harten E-Gitarren-Riffs, rasanten Double-Bass-Drums, also diesem ganz schnell geschlagenen Schlagzeug, und gekrölten bis gekreischten männlichen Vokaleinlagen. Hier gibt es verschiedene Subgenres, die sich rausgebildet haben, unter anderem eben Death Metal, dann Black Metal und auch Pagan Metal, übersetzt heidnischer Metal, was für meine Forschung besonders relevant ist, weil dort ein häufiger Bezug auf, sagen wir mal, dezidiert weiße oder nordische heidnische Mythen stattfindet. Hierzu haben wir jetzt auch ein schönes Videobeispiel, wo ihr das mal ein bisschen nachvollziehen könnt. Das ist ein Titel von Amon Amarth, einer Pagan-Metal-Band mit starkem Death-Metal-Einschlag. Und das, der Track heißt Twilight of the Thunder God. Erstmal würde ich sagen, das kannst du erstmal ausmachen. Ja, so viel zum Thema Extreme Metal bzw. Pagan Metal. Industrial ist die zweite Szene, auf die ich mich beziehe. Da muss man ein wenig differenzieren, weil ursprünglich unter Industrial ein bisschen etwas anderes verstanden wurde, als das im heutigen Szene-Kontext teilweise so ist. Der sogenannte Ur-Industrial aus den 70er Jahren war eine experimentelle Noise-Musik, meist ohne tanzbaren Rhythmus und ohne jedes Melodieelement, welches oft auch aus einem dezidiert linkspolitischen, gesellschaftskritischen Kontext heraus geschaffen wurde, mit sehr viel Tabubrüchen agierte, aber eben auch mit einer bestimmten, sagen wir mal, gesellschaftskritischen Motivation meist dahinter. Der heutige moderne Industrial hat sich ein bisschen ausdifferenziert. Sehr häufig geht es hier auch um clubtaugliche Musik, die Elemente des Underground-Techno auch mit einbezieht, obwohl natürlich die klassische Techno-Szene mit ihrem Peace, Love and Harmony-Getour als, die wird natürlich abgelehnt irgendwo. Einflüsse sind trotzdem da. Wurzeln, wie gesagt, des modernen Industrial liegen einerseits in diesem Ur-Industrial der 70er, andererseits aber auch in der sogenannten EBM, also der Electronic Body Music, der 80er, das ist eine repetitive, bassgetriebene elektronische Tanzmusik, die einen sehr marschähnlichen Rhythmus und oft ein sehr martialisches Auftreten seitens Fans und Musikern hat. Also moderner Industrial ist oft eine extreme Fortführung oder Zusammenführung von eben den harschen Sounds des frühen Industrial mit dem tanzbaren und militanten Gestus der IBM. Es sind sehr harte, hämmernde Beats da, sehr verzerrte Sounds und zumeist aggressive, elektronisch manipulierte männliche Vocals oder auch Sprachsamples aus ganz verschiedenen Medienquellen. Besonders gern werden Filme genommen, hier bevorzugt Sachen wie Horrorfilme. Gerne werden auch historische Reden verwendet, insbesondere solche aus kriegerischen Zeiten. Subgenres des Industrial sind zum Beispiel Electro-Industrial. Das ist eine relativ moderate Spielart vom Sound her, die noch sehr von der etwas melodiöseren IBM beeinflusst ist. Dann gibt es den Rhythm-Industrial, der extrem auf Tanzbarkeit setzt und sehr rhythmisch ist. Und es gibt den für meine Studie besonders relevanten Martial-Industrial. Der Begriff Martial kann übersetzt werden als kriegerisch. Dieser Sound klingt vielleicht nicht unbedingt kriegerischer als der sonstige Industrial, sondern eher ein bisschen weicher, hat teilweise auch Soundtrack-ähnliche Einsprengsel, nicht? Klingt ein bisschen dramatisch, hat allerdings vom Sujet her, von den Themen her, sehr häufig einen Bezug auf kriegerische Themen. Dieser Bezug ist allerdings auch in anderen Industrial-Spielarten, wie zum Beispiel dem Elektro-Industrial, durchaus üblich. Wir werden jetzt noch ein Videobeispiel aus dem Elektro-Industrial-Bereich haben, wo diese kriegerischen Elemente aber zum Tragen kommen. Das ist der ziemlich bekannte Act Feindflug mit dem Titel Roter Schnee. Ist ein inoffizieller Live-Mitschnitt, insofern nicht so eine gute Qualität. Ich werde es ein bisschen lauter machen müssen. Ja, so, das erstmal als Beispiel für Industrial, wie gesagt, ein sehr gemäßigter Track, Elektro-Industrial, die gemäßigste Spielart eigentlich. Man sieht hier sehr schön diese, sagen wir mal, soldatisch-militaristischen Einschläge in diesen Elementen aus dem Background-Video, die am Anfang auch im Vordergrund eingespielt wurden, irgendwelche Kriegsflieger, bezeichnenderweise heißt die Band ja auch Feindflug. Man sieht an beiden Videos, die ich jetzt exemplarisch hier rausgegriffen habe, dass Bands aus beiden Bereichen, die ich erforsche, gerne und häufig auf historische Motive und Mythen teils auch zurückgreifen. Das geschieht einerseits in der visuellen Darstellung, in Live-Präsentationen, andererseits auch im Tonträger-Artwork oder auch in Songtexten, Sprachsamples oder Songtiteln. Und solche Motive enthalten eben sehr häufig den Tropus des hypermaskulinen Kriegers. Industrial und Extreme Metal vermitteln also meist ein Männlichkeitsbild, was stark von traditionellen maskulinen Stereotypen geprägt ist, wie eben Härte, Gewalt und Kriegertum. Hier haben wir gesehen eben, dass im Extreme Metal Bereich, besonders hier im Pagan Metal Bereich, Motive archaischer Krieger dominieren. Wie zum Beispiel Wikinger, das hat man ganz schön in diesem Amon Amarth Video gesehen, oder halt keltische Stämme, wilde Horden. Häufig wird hier auch mit Fantasy-Elementen agiert, so à la Conan der Barbar. Beim Industrial ist es eher so, dass mit einer hyperrealistischen Darstellung kokettiert wird, ein sehr gut dokumentarischer Charakter des Aufgreifens dieser Elemente vorherrscht und eben Motive moderner Kriegsführung aufgegriffen werden und Motive des Soldatentums im technologischen Zeitalter. Hierzu hätte ich jetzt ein paar Illustrationen noch. Wie mache ich die jetzt groß? Einfach draufklicken, ne? Ja. Das hier ist eben, das ist eine irische Pagan-Metal-Band namens Mail Mortar, die eine typische Inszenierungspraxis verfolgt, sich eben als eine wilde Horde sozusagen, eine Pre-Christian Battle Horde irgendwie inszeniert. Dann ein Beispiel für Industrial noch. Das ist der Sänger der Elektro-Band Funkervogt. Ist eher eine IBM-Elektro-Band, geht nicht so stark in den Industrial-Bereich. Ich habe das Bild trotzdem ausgewählt, da es sehr idealtypisch den Industrial-Dress-Code repräsentiert, der ziemlich kriegerisch, aggressiv, wenn man so will, militaristisch und hypermaskulin daherkommt. Häufig eben kurzrasierte Haare, so ein Brikettschnitt oder eben Glatze. Im Army-Stil, T-Shirts mit ziemlich martialisch wirkenden Bandaufdrucken oder aber so Muscle-Shirts, wie der Sänger hier eben trägt, die so ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Sehr beliebt sind eben auch Tarnhosen, auch das ist hier zu sehen, und dazu passend dann schwere Armeestiefel. Die sieht man hier nicht, sie sind aber zweifellos vorhanden. Ich zeige nochmal ein anderes Beispiel, diesmal von einer Marshall Industrial Band namens der Blutharsch. Interessanterweise hier auch eine Frau im Bild. Die Industrial-Szene ist zwar zahlenmäßig männlich dominiert, es gibt aber durchaus auch weibliche Protagonistinnen. Wobei man bei der Blutharsch sagen muss, der Protagonist ist der Mann im Bild und die jeweilige Lebensgefährtin darf dann immer so ein bisschen mitmachen. Das hat man gerne bei solchen Bands. Ja, und dieses Bild zeigt sehr schön eine andere typische Stilistik von Industrial Style Codes oder Codes der Körperstilisierung, nämlich dass häufig Elemente historischer Militäruniformen in die Selbstpräsentation integriert werden. Im Folgenden will ich mich jetzt in meinem Vortrag auf diesen Bereich des Martial Industrial, also des sogenannten kriegerischen Industrial, hauptsächlich beziehen. Um das eben ein bisschen griffiger zu machen, weil ja eben die beiden Genres, die ich betrachte, schon sehr viele verschiedene Spielarten haben. Gerade im Martial Industrial ist, wie ich schon angedeutet habe, eine Auseinandersetzung mit totalitären Thematiken sehr verbreitet, also insbesondere die Thematik des Zweiten Weltkriegs, teilweise auch des Ersten Weltkriegs und des NS-Regimes. Wird häufig verarbeitet, zum Beispiel eben durch Verwendung historisch vorbelasteter Textelemente, Sprachsamples oder auch Symbole oder Fotos in CD-Illustrationen. Und diese Praxis hat der Szene naturgemäß viele Faschismusvorwürfe von Kritikerseite eingebracht. In diesem Kontext auch relevant ist ich würde es mal als Schwestergenre des Martial Industrial bezeichnen, nämlich der sogenannte Neofolk. Neofolk, übersetzt sowas wie Neufolklore, ist vom Sound her zwar sehr anders. Es wird hier bewusst auf akustische Instrumente und klare Gesangslinien gesetzt. Das ist Musik mit Songcharakter. Allerdings sind die aufgegriffenen Themen und die ästhetischen Schwerpunkte extrem ähnlich wie beim Martial Industrial. Und auch der Hörer- und Hörerinnenkreis weist große Überschneidungen auf. Also die meisten Martial Industrial-Fans mögen auch Neofolk und umgekehrt. Also es ist praktisch so eine große Überschneidung da. Ich zeige auch hier ein Beispiel. Das ist die vielleicht bekannteste und auch umstrittenste Neofolk-Band, die englischen Death in June, beziehungsweise ihr Protagonist Douglas Pierce, der das mal als Randnotiz offen schwul ist, was in der Szene auch bekannt und unproblematisch zu sein scheint. Auf diesem Bild hier sehen wir eine Illustration dessen, was ich vorhin ausgeführt habe. Dieses Bild im Hintergrund, dieser etwas silbern glänzende Totenkopf mit dieser 6 drunter, das ist praktisch eine Abwandlung des SS-Totenkopfes. Und das wird von Death in June seit langer Zeit als Bandlogo benutzt. Also hier so ein Aufgreifen eines totalitären, in diesem Fall gar faschistischen Symbols. Soweit, wenn wir jetzt gerade so ein Bild hier angucken, mal abgesehen davon, dass Douglas Pierce schwul ist, was ja jetzt mal wieder auf einem anderen Blatt steht, schwul heißt nicht gleich queer, könnte man soweit von der erwartungsgemäßen Schwarz-Weiß-Darstellung hier sprechen, von dem her, was ich bisher gesagt habe, auf der einen Seite diese als subversiv geltenden queeren Inszenierungsstrategien, die ich eingangs aufgeführt habe, auf der anderen Seite die doch eher affirmativ und reaktionär wirkenden Darstellungsstrategien im Industrial und Extreme Metal. Nun kommen wir allerdings zu den eigentlich interessanten Komplikationen dieser Interpretation. Es ist zwar nicht zu leugnen, dass das Flirten mit militaristischer bzw. sogar faschistoider Ästhetik im Industrial und Neofolk eine bevorzugte Form der künstlerischen Selbstpräsentation ist. Aber es gibt zwei Punkte, die eine Schwarz-Weiß-Lesart hier verkomplizieren. Der erste Punkt ist ein möglicher Bezug zwischen den ja, sehr hypermaskulin-martialischen Stilcodes des Industrial und den auch sehr hypermaskulin und martialisch wirkenden Stilcodes des sogenannten Male Gay Butch Drags beziehungsweise der schwulen Fetisch- und SM-Kultur. Zu diesem Konzept des Male Gay Butch Drag ganz kurz eine theoretische Ausführung. Man kann das auf ein Postulat des Psychoanalytikers Lacan beziehen, der mal in einem sehr berühmten Postulat festgestellt hat, dass übertrieben männliches Posieren bei Menschen gewisse feminine Assoziationen weckt, weil Posieren eben oder auf Äußerlichkeiten sich berufen wohl eher weiblich konnotiert ist in unserer Kultur. Und auf diesem Effekt basiert eben dieses Konzept des Male Drag, worunter zu verstehen ist ein ironisch gefärbtes Präsentieren martialisch gestellter und gestylter Körper, innerhalb der schwulen Subkulturen, besonders der schwulen Fetischkultur. Nun ist es so, dass die Industrial Ästhetik, mal als reine Ästhetik betrachtet, hierzu durchaus starke Parallelen aufweist. Und des Weiteren werden diese Parallelen auch sowohl im akademischen als auch im subkulturellen Kontext der Industrial-Szene durchaus erkannt bzw. thematisiert. Zunächst mal zum akademischen Kontext. Ich habe ja auch einige Vorträge schon gehalten zum Thema meiner Forschung, wo die Queer-Thematik überhaupt gar nicht explizit im Raum stand, also wo es nur um diese Männlichkeitsinszenierungen im Industrial ging. Und da wurde ich eigentlich regelmäßig darauf angesprochen, dann in der Diskussion, ob man diese überzogen hypermaskuline Inszenierung von diesen Industrial-Stereotypen nicht auch irgendwie queer lesen könnte, im Sinne einer Überzeichnung, nicht? Also wurde eben öfter gefragt. Auch im Szene-Kontext des Industrial wird dieser Bezug teilweise hergestellt. Ein Beispiel hierfür ist das eher ein bisschen intellektualistisch daherkommende Neofolk bzw. Industrial-Buch Looking for Europe, was von Szene-Protagonisten verfasst wurde. Und in diesem Buch wird eben der Bezug zwischen martialischer Industrial-Ästhetik auf der einen Seite und schwuler martialischer Fetischkultur auf der anderen Seite gleich mehrfach hergestellt. Vermutlich um den eigenen militaristischen Stil zu kontextualisieren und auch etwas zu verharmlosen. Hier gibt es zum Beispiel ein schönes Zitat bezüglich der Verwendung des SS-Totenkopfes als Bandlogo seitens Death in June, was eben hier noch zu sehen ist. Douglas Pierce benutzt auch teilweise als zusätzliches Logo noch eine behandschuhte Hand mit Peitsche, was man eben auch als SM-Referenz interpretieren könnte. Hierzu jetzt ein Zitat. Der Schädel symbolisiert den Tod. Zusammen mit dem Bild der Peitsche und Douglas Tarnuniform wird zudem eine sexuelle Motivation dieser Zeichen suggeriert, wie sie etwa in SM-orientierten Schwulenlokalen in Amerika zu finden ist. Hier wird also explizit dieser Bezug hergestellt. Der zweite Punkt, der eine Schwarz-Weiß-Lesart von diesen maskulinistischen Industrial-Inszenierungen verkompliziert, ist die Tatsache, dass in Industrial- und auch Neofolk-Kreisen sehr häufig explizit auf eine doch typisch queere Inszenierungsstrategie und Taktik zurückgegriffen wird, nämlich auf die Verweigerung eindeutiger Lesbarkeit, also auf bewusste Veruneindeutigung. Das ist ja, wie wir gesehen haben, eine wichtige queere Inszenierungsstrategie, wird natürlich jedoch, wenn sie auf Elemente wie eben totalitäre Symbole und gar faschistische Symbole angewendet wird, doch durchaus auch problematisch. Es ist im Industrial und auch im Neofolk eben typischerweise so, dass historisch vorbelastete Textfragmente und Symbole bewusst unkommentiert verwendet werden. Fehlinterpretationen und insbesondere auch Provokation wird ganz bewusst einkalkuliert oder gar angestrebt. Also anstelle dieser identifikatorischen Zelebrierung historisch-mythologischer Inhalte, wie man das im Pagan Metal hat, wo das wirklich eher sehr abgefeiert wird, teilweise etwas naiv wirkt, ist es im Industrial-Kontext in der Regel so, dass Versatzstücke aus Nazi- oder sonst wie nationalistisch-kriegerischer Geschichte meist mit dem Anspruch einer künstlerischen Distanz oder gar Brechung präsentiert werden. Hierzu auch nochmal ein kleines Zitat aus diesem Buch Looking for Europe, wo dies dargestellt wird als, ich zitiere, legitime künstlerische Strategie der Verdunkelung. Hier geht es also um die bewusste Vermeidung konkreter Positionierungen, um die bewusste Platzierung widersprüchlicher Aussagen und Symbole in einem Kontext, was man ja jetzt wieder auch im Sinne dieser Rekontextualisierungsstrategie im queeren Kontext findet. Und die Argumente, mit denen das gerechtfertigt wird, sind oft sehr ähnlich. Man will damit vorgeblich gesellschaftliche Klischees und Tabus durchbrechen, neue Denkprozesse anregen etc. pp. Gut, jetzt nach diesen Vorbemerkungen zum eigentlichen Kernthema meines Vortrags, nämlich dem, was ich mal hier, sagen wir mal, so als Arbeitsbegriff bezeichnet habe als quasi queere Inszenierungsstrategien im Industrial. Mir ist nämlich eben aufgefallen, dass sämtliche queere Inszenierungsstrategien, die ich eingangs aufgeführt habe, auch im Industrial und teilweise auch im Extreme Metal zur Anwendung kommen. Zum einen die Überzeichnung ist eigentlich relativ einfach zu sehen. Industrial und Extreme Metal Bands setzen auf sehr extreme Images, die also schon auch überzeichnet wirken und teilweise vielleicht sogar eine Art unfreiwillige Komik abgleiten, sage ich mal. Man erinnere sich an dieses Bild von Male Mortar, diese wilde Horde, was meistens doch zu Schmunzeln führt bei nicht szeneaffinen Beobachtern. Die zweite Strategie, die Rekontextualisierung, ist auch sehr verbreitet. Gerade im Industrial wird häufig ein Pastiche, also eine Kombination aus verschiedenen Quellen und historischen Epochen zusammengeführt in einem Musikstück oder auch in der Körperpräsentation. Die dritte Strategie, die Ironie bzw. Parodie, darauf werde ich im Folgenden noch detaillierter eingehen. Die meisten Leute, die sich mit diesen beiden Szenen nicht so auskennen, finden das erstmal uneinleuchtend, dass es da Ironie geben soll. Die Szenen haben eher so ein bisschen so einen bierernsten Ruf. Ist aber nicht ganz so, wie wir gleich sehen werden. Und dann gibt es noch die Strategie der Uneindeutigkeit. Da bin ich ja eben schon sehr detailliert drauf eingegangen, dass das eben gerade im Industrial-Bereich eine sehr häufig für sich reklamierte Strategie auch ist. Und nebenbei bemerkt sind auch die angestrebten Wirkmechanismen dieser Strategien prinzipiell recht ähnlich wie im queeren Kontext. Wobei ich hier ganz deutlich sagen muss, Wirkmechanismen, nicht Auswirkungen. Ja, also die Auswirkungen oder Intentionen können natürlich wiederum ganz anders sein. Die Mechanismen, die dahinter stehen, mit denen man vorgeblich eben gesellschaftliche Klischees aufbrechen will, sind allerdings ähnlich. Auch hier wird sehr der Transgression, der Provokation und dem offenen Tabubruch gehuldigt. Jetzt will ich das Ganze, was ich jetzt theoretisch hier erstmal erläutert habe, mit ein paar, Illustrationen etwas farbiger gestalten oder etwas greifbarer. Zunächst will ich ein paar Rekontextualisierungen bzw. ironische Brechungen aus dem Industrial- und Extreme-Metal-Bereich hier anführen, die meines Erachtens durchaus als progressiv und als subversiv lesbar sind. Also tatsächlich auch, ja, wenn man so will, politisch progressive Implikationen zugeschrieben bekommen können. Zunächst mal hier ein Logo der skandinavischen Martial Industrial Formation Puissance, die sehr in der Kritik eigentlich immer standen und auch noch immer stehen, weil sie eine sehr menschenverachtende Fantasie haben und fast auf jedem zweiten Track die ganze Menschheit immer mit Atombomben in die Luft sprengen wollen. Auch diese Band ist allerdings scheinbar zu Ironie fähig. Das hier ist das Logo der russischen Band-Homepage. Wir sehen hier ein ausgesprochen soldatisch-heroisches Motiv mit klassischer sozialistischer Ästhetik, die rauchenden Fabrikschlote dahinter. Allerdings ist dieses heroische Motiv, kann zumindest gelesen werden, als ironisch gebrochen, dadurch, dass es eben in der klassischen Frauen- oder Schwulenfarbe Pink hier daherkommt. Ja, das muss man vielleicht nicht ironisch lesen, kann man aber durchaus. Ich zumindest fand es recht überraschend, weil das ist sicherlich keine Farbe, die in diesen Szenen so auf große Gegenliebe stößt normalerweise. Ein weiteres Beispiel, dies ein Musiker, der teilweise dem Elektro-Industrial-Bereich zugerechnet wird, allerdings zugegebenermaßen musikalisch auch darüber hinausgeht, teilweise auch Pop-Elemente, Rock-Elemente aufgreift. Rummel Snuff nennt sich dieser Mensch. Auch ein offen schwuler Musiker, soweit ich weiß. Das hier ist ein Promotion-Foto zu einer Platte von ihm, wo er eben seinen Bodybuilding gestellten Körper, wie Butler sagen würde, im falschen Kontext präsentiert, nämlich im Kontext einer Badewanne mit einer albernen Kopfbedeckung. Auch das sicherlich eine ironisch zu lesende Inszenierung, die gängigen Männlichkeitsstereotype eventuell in Frage stellen könnte. Ein Beispiel will ich auch aus dem Extreme-Metal-Bereich zeigen, weil gerade das ein Bereich ist, der immer mit dem Vorurteil belegt wird, dass Metaller eigentlich bierernst sind, keinen Humor haben und ihre Inszenierungen immer super ernst nehmen. Das ist eine Promo-Illustration der Pagan-Metal-Band Tür aus einem großen Extreme-Metal-Szene-Magazin namens Blast. Das ist das offizielle Vermarktungsmagazin des größten deutschen Extreme-Metal-Labels Nuclear Blast. Und diese Promo-Illustration ist eben mit dem journalistischen Kommentar hier versehen: Plündern, Brandschatzen, Schafe streicheln. Was natürlich angesichts der sehr martialisch-grimmigen Posen der Musiker schon nicht eines gewissen Humors entbehrt. Und somit auch diese militaristischen, kämpferischen, männlichen Posen irgendwo suffisant karikiert. Ja, so viel also zu den durchaus auch progressiv lesbaren Darstellungen. Jetzt komme ich zu einem problematischen, in meinen Augen zumindest problematischen, Fallbeispiel, das ja vielleicht eher etwas weniger progressiv zu lesen ist, nämlich der eben schon irgendwann mal gezeigte Martial Industrial Act, der Blutharsch. Hierzu zunächst mal ein paar Hintergrundinfos. Gerade der Blutharsch hat sich in seiner Frühphase sehr durch massiven, sagen wir mal, Tabubruch in Bezug auf totalitäre Symbole hervorgetan. Er hat zum Beispiel in der Frühphase die Sigrune, die ja eher dem SS-Symbol war, als Bandlogo benutzt, bevor er dann auf das ideologisch neutralere, aber ebenso militaristische Eiserne Kreuz umgeschwenkt ist, was er heute noch verwendet. Und früher hat er auch schon mal Tonträger mit Blut- und Bodengemälden von Künstlern der NS-Zeit geschmückt und so ein paar andere Sachen, die doch auch gerade linken Kritikern sehr übel aufgestoßen sind. Gerade in neuerer Zeit bemüht er sich allerdings einerseits zunehmend um ein ironisches bzw. selbstironisches Image. Ein markantes Beispiel dafür ist die Tatsache, dass er die selbstgeschaffene Stilbezeichnung Kinky March Music, die er für seine Musik verwendet, als Beleg dafür anführt, gerne in Interviews, dass er an die Thematiken, die er umsetzt, auch sehr ironisch herangeht. Hierzu sollte man wissen, dass der Begriff Kinky im englischen Sprachraum einen ähnlichen Bedeutungshof hat wie der Begriff Queer. Also sowas wie schräg, pervers, ja, das ist also ein ähnlicher Bedeutungshof. Und auch der Begriff Kinky ist im angloamerikanischen Kontext von sexuellen Minoritäten wie der lesbisch-schwulen Bewegung und auch der SM-Bewegung als positive Selbstbezeichnung annektiert worden. Genauso wie der ursprünglich negativ konnotierte Begriff Queer. Ist also schon eher überraschend, würde ich mal sagen, dass man in einem Kontext wie der Blutharsch dann wieder diesen Begriff findet. Und andererseits ist es aber so, dass Albin Julius, der Protagonist hinter Blutharsch, Kritiker und Kritikerinnen, die seine zumindest ehedem faschistoide Symbolik beim Namen nennen und kritisieren, mit Unterlassungsverfügungen und Ähnlichem überzieht. Ein sehr bekannt gewordenes Beispiel dafür ist die linke Wochenzeitung Jungle World, die in einem Artikel der Blutharsch als Neonazi-Band bezeichnet hat. Dagegen ist Albin Julius vorgegangen, hat allerdings vor Gericht Unrecht bekommen. Und ja, die Jungle World hat triumphiert und verbreitet seitdem sehr frohgemut, dass man der Blutharsch jetzt gerichtlich erlaubt als Neonazi-Band bezeichnen kann. Auch meine Wenigkeit ist schon in den Genuss von Albin Julius Unterlassungsklagen gekommen. Ich habe in einem Artikel, der Anfang des Jahres erschienen ist, ganz beiläufig in einem Satz die Band erwähnt, eine etwas unvorsichtige Formulierung gebraucht und prompt flatterte dem Verlag eine Unterlassungsklage ins Haus. Also wohl keinesfalls eine Wandlung vom Saulus zum Paulus. Ansonsten würde man wahrscheinlich mit solchen, sagen wir mal, Kritiken anders umgehen, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. So, jetzt kommen ein paar Illustrationen zum Thema der Blutharsch, was hier eben mein Fallbeispiel ist. Die meisten davon habe ich aus dem Online-Archiv von der Blutharsch. Einige sind auch Promo-Fotografien, die ich aus anderen Quellen habe. Zunächst nochmal zur Erinnerung, das hier ist ein altes Live-Foto aus dem Buch Looking for Europe. Ich schätze mal, das wird irgendwann Anfang bis Mitte der 90er, 1999, so alt auch wieder nicht, aber gut, immerhin 10 Jahre, ist ja schon ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall ist dieses Bild recht alt und zeigt noch die Inszenierung der Frühphase, so mit sehr martialischem Auftreten und quasi totalitärem Gestus, will ich mal sagen. In neuerer Zeit inszeniert sich die Band dann eher so wie auf diesem Bild, ist leider ein bisschen sehr dunkel, man sieht kaum was, also noch immer sind Uniformelemente vertreten, allerdings werden die jetzt durch gewisse rekontextualisierende Elemente, also ich denke insbesondere an diese typischen Rocker-Sonnenbrillen, werden diese Elemente in einen anderen Kontext gestellt, folgerichtig behauptet auch dieses Szenebuch Looking for Europe, dass dieses Bild einen ironischen Rock'n'Roll-Gestus verkörpert. Ein interessanteres Beispiel ist folgendes, leider nicht ganz so gut zu sehen hinten, denke ich. Da posiert Albin Julius vor einem Eingang unter dem Banner mit der Aufschrift Entartete Musik. Vermutlich ging es da um eine Ausstellung oder so. Das eigentlich Interessante hier ist allerdings die Strategie, die damit verbunden ist, mit dieser Inszenierung. Julius bedient sich hier praktisch der ironischen Aneignung eines Negativlabels, des Labels Entartete Musik, was ja eigentlich eine typisch queere Strategie ist. Und was hier besonders ins Auge fällt, ist eine vielleicht leider typische Strategie auch in gewissen Reihen des Industrial-Bereichs, sich selber zum Opfer zu stilisieren. Also in diesem Bild kommt ganz klar so eine Beanspruchung von Opferstatus ja auch zum Tragen. Ne? Also so nach dem Motto, ich werde hier als entartete Musik gebrandmarkt. Julius inszeniert sich hier praktisch als Opfer quasi faschistischer linker Zensur beziehungsweise Angriffe auf seine Musik. Was ein bisschen paradox anmutet, weil gerade das Aufgreifen faschistoider Elemente, was im Anfang zumindest sehr unreflektiert rüberkam, eher als Anlass für diese Kritik bietet. Nicht? Also schon eine durchaus nicht unintelligente Strategie, aber nicht gerade eine politisch progressive. Ein weiteres Beispiel, hier ein Promotion-Foto für eine gemeinsame CD-Veröffentlichung von Albin Julius und Douglas Pierce, dem Protagonisten von Death in June, welches laut Looking for Europe eine willentliche Parodie des ästhetischen Konzepts beider Bands darstellt. Auch hier sehen wir eindeutig Ironie, zum anderen aber auch Rekontextualisierungen, wie zum Beispiel Militärhelme, zu Bierglas auf nackter Brust, wirkt schon alles etwas, sicherlich nicht so, als wenn sich die Protagonisten in dieser Szenerie besonders ernst nehmen. Kann man also als ironische Darstellung deuten, beziehungsweise muss man sogar, glaube ich, als ironische Darstellung deuten. Ein weiteres Beispiel, leider auch ein bisschen klein, die Qualität der Bilder ist nicht immer so berauschend. Ich hoffe, man sieht trotzdem, dass auch das ist praktisch aus dem Online-Archiv von der Blutharsch, wird wohl ein Backstage-Foto sein, wo zwei Musiker von der Blutharsch quasi eine dezidiert schwule Pose vorführen oder ausleben. Der eine sogar mit runtergelassener Hose, was ja schon eine recht extreme Selbstdarstellung ist. Auch hier tritt die Strategie der Rekontextualisierung auf, indem dieses berühmte sozialistische Bruderkussmotiv da oben links in der Ecke noch eingeblendet wird, als Fotomontage sozusagen. Ich kann jetzt hier nicht bildanalytisch genau darauf eingehen, wie sich das gegenseitig rekontextualisiert und was das bedeuten könnte. Wichtig festzuhalten, dass es eben ja diese Rekontextualisierungsstrategie gibt, dass es hier eine dezidiert schwule Pose gibt. Vielleicht aber auch genauso wichtig, einschränkend festzuhalten, dass hier auch eine gewisse Distanz zu einer eindeutig schwulen Lesart hergestellt wird, vermutlich auch irgendwo ganz bewusst, unbewusst, nämlich durch dieses sehr prominent platzierte Weinglas in der Mitte des Bildes, in der Hand des einen Protagonisten. Na, hier kann man dann immer noch sagen, okay, das sind einfach besoffene Kerle, die ein bisschen Spaß machen. Das ist ja dann wieder okay und nicht wirklich schwul. Jetzt als letztes eine Darstellung, wo eine solche Distanzierung nicht eindeutig ersichtlich ist und ja, die vielleicht am nächsten an ja, dezidiert queere Inszenierungen herankommt. Hier posiert der Protagonist von Blutarsch hier in der Mitte, also da in der Mitte der Mensch mit dieser Perücke. Man sieht es jetzt auch, leider, weil die Qualität recht dunkel ist, nicht so gut. Da hat er so eine rote, langhaarige Perücke auf und posiert da ja auch, hält diese eine Person da im Arm, die, sagen wir mal, ein doch als queer lesbares Styling hat. Also diese Frau, die sich links im Bild befindet, mit diesem sehr harschen Haarschnitt, den Piercings, den Tattoos und ja, also schon eine Person, die meiner Ansicht nach auf einer queeren Party nicht gerade fehl am Platze wäre. Ja, also gerade jetzt angesichts eines solchen Bildes, wenn sich ein Musiker, der einerseits so eine martialischen Posen macht, dann mit solchen Menschen und auch selber in so einer Stilisierung inszeniert, das wirft meines Erachtens doch irgendwo die Frage auf, was denn letztendlich solche Inszenierungsstrategien qualitativ unterscheidet von dezidiert queeren Inszenierungen. Da wäre jetzt sicherlich die einleuchtendste Antwort aus queer-aktivistischer Sicht, dass man ja auch die Motivation oder die Intention hinter solchen Inszenierungen beleuchten müsse. Wenn man der Blutarschs Background kennt, wird man die Intention vielleicht da eben als nicht so politisch progressiv betrachten. Allerdings aus der Sicht der Queer Theory ist es so, dass dieses Argument leider nicht gilt, finde ich ein ganz großes Problem der Queer Theory. Das geht auch auf Butlers Formulierung letztendlich zurück, dass Subjektivität und Identität in der Queer Theory praktisch als diskursive Konstrukte abgetan werden, sage ich mal. Insofern subjektive Faktoren wie individuelle Motivation können nicht als Distinktionskriterium herangezogen werden innerhalb der Logik der Queer Theory. Weil, ja, wie gesagt, eines der großen Probleme der Queer Theory, um jetzt eben dieser Identifikation mit einem festen Ich-Kern zu entgehen, was ja an sich was Progressives ist, werden diese subjektiven Faktoren per se als relevant ausgeschlossen. Ja, da bleiben also praktisch nur noch in meinen Augen zwei Argumentationspunkte, die dann eben von queerer Seite angeführt werden können als Abgrenzung gegenüber ähnlichen Inszenierungsstrategien von Leuten wie der Blutarsch. Der erste Punkt wäre der von Queer-Theoretikerinnen häufig formulierte Anspruch auf Drag bzw. auf Camp als spezifisch queere Praxis subversiver Inszenierung. Der Begriff Camp hat einen ähnlichen Bedeutungshof wie der Begriff Drag, ist allerdings ein bisschen weiter gefasst, bezieht sich nicht nur auf Körperstilisierung, sondern auch zum Beispiel auf popkulturelle Artefakte. Auch dieser Begriff Camp hat immer so ein bisschen dieses ironisch Gebrochene in sich. Ich kann jetzt darauf leider nicht viel näher eingehen. Habe den Begriff hier nur kurz angeführt, weil in dem Zitat, was ich jetzt bringe, kommt er vor. Ja, es ist eben so, dass von vielen Queer-Theoretikern und Queer-Theoretikerinnen vorgeblich originär queere Dreckpraxen von ihren heterosexuellen Adaptionen in Pop und Subkultur sehr strikt abgegrenzt werden. Heterosexuelle Varianten ironischer oder gebrochener Geschlechterinszenierung werden häufig abgetan als, ich zitiere, derivatives acting to stabilize the ontological challenge of camp through a dominant gesture of reincorporation. Also als Kopien, die letztendlich dazu dienen, die ontologische Kritik von camp durch eine dominante Geste der Wiedereingliederung zu neutralisieren. so könnte man das sinngemäß übersetzen. Das ist übrigens ein Zitat von Mo Meyer. Ja, und so werden eben heterosexuelle Varianten des Genderbending oft prinzipiell von den subversiven Effekten des Drag ausgeschlossen. Hierzu will ich eine kleine kritische Fußnote anmerken, nämlich, dass die Positionierung des Queeren Camp als ein Original, in Anführungsstrichen, gegen heterosexuelle Aneignungen als minderwertige Kopien, wieder in Anführungsstrichen, dem eigentlichen Anspruch der Queer Theory zuwiderläuft, die Kategorien Original versus Kopie zu dekonstruieren. Also laut Judith Butler gibt es eben kein Original in Bezug auf die Geschlechterinszenierung, was dann die vermeintliche Kopie, als die zum Beispiel Drag Queens oder lesbische Butches oft abgetan werden von der heterosexuellen Mainstream-Gesellschaft, ihrem als original konstruierten Counterpart im Prinzip gleichwertig macht. Und ich denke mal, dieselbe Logik müsste man dann auch umgekehrt gelten lassen, nicht? Sonst würde man mit zweierlei Maß messen. Insofern gerade angesichts dieser kritischen Fußnote würde ich das so sehen, dass die Abgrenzungslogik, die ich da eben aufgeführt habe, in letzter Konsequenz auf einem Quasi-Essentialismus beruht, also auf etwas, was die Queer Theory eigentlich gerne abschaffen will. Menschen werden hier praktisch implizit nach ihrer Sexualität in einerseits queer gleich progressiv versus andererseits unqueer gleich reaktionär kategorisiert. Wobei das eben ignoriert, dass auch primär heterosexuelle Subkulturen durchaus eigene, eigenständige und subversive Formen der Gender-Inszenierung entwickelt haben. Man denke eben an die Frauen der Punk-Szene, die also gerade für den damaligen Kontext, in dem Punk entstanden ist, eine ziemlich radikale Genderkritik mit ihrer Inszenierung geübt haben, die sich nicht auf das Kopieren lesbischer Stilcodes in irgendeiner Weise reduzieren lässt. Das zweite Argument, was von queerer Seite wahrscheinlich angeführt werden würde oder könnte, um sich von so Inszenierungen à la der Blutage irgendwo inhaltlich abzugrenzen, wären die gewählten Inhalte der jeweiligen Inszenierungen. Auf der einen Seite eben progressive Inhalte, Genderfluidität etc. pp. Auf der anderen Seite eben reaktionäre Inhalte, Totalitarismus, Faschismus, so etwas. Auch dieses Argument, das ist zwar prinzipiell stichhaltig, hat aber auch seine Probleme. Weil wenn man sich das Ganze mal genauer anguckt, sieht man, dass für eine subversive queere Aneignung sich teilweise auch Inhalte qualifizieren, die zumindest in meinen Augen in hochproblematischer Form auf heterosexistische oder sonstige gesellschaftliche Unterdrückungsstrukturen rekurrieren. Und dies gilt vor allem für gemeinhin tabuisierte Praxen, vor allen Dingen tabuisierte sexuelle Praxen. Ich will mal zwei Beispiele einfach mal in den Raum werfen. Das erste Beispiel, was mir immer so ein bisschen komisch aufstößt, wenn ich das in Queer-Texten irgendwie progressiv konnotiert sehe, ist das sogenannte Daddy-Child-Szenario aus dem schwulen SM-Bereich oder generell aus dem SM-Bereich, was aber in queeren Texten halt gerne dann nur mit Bezug auf den queeren SM-Bereich betrachtet wird. Und dieses Daddy-Child-Szenario hat eben einen ganz klaren Bezug auf familiäre Missbrauchsdynamiken, die die Gesellschaft in ganz entscheidender Weise durchziehen. Und hier wird meiner Ansicht nach häufig vielleicht etwas zu unkritisch mit umgegangen. Also zum Beispiel Robin Bauer, den ich hier in keiner Weise angreifen will, der ansonsten wirklich große Dinge zur Anerkennung von Intersexuellen insbesondere und von Transsexuellen auch leistet mit seiner Arbeit, hat hier zum Beispiel in einer Studie, die er zu dem Thema gemacht hat, zum Thema queerer SM, dieses Daddy-Child-Szenario als etwas bezeichnet, was, ich zitiere, spielerisch aufgegriffen, inszeniert und mit neuen subkulturellen und individuellen Bedeutungen versehen werden kann. Kann man eben darüber diskutieren, ob man das nicht auch irgendwo problematisch finden kann. Zweite Beispiel wäre das Aufgreifen im queeren Kontext von Sex im Kontext von Prostitution. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass die durchaus gewisse patriarchal und kapitalistische Konnotationen hat. Auch das queere Aufgreifen von prostitutivem Sex wird häufig von Theoretikern und Theoretikerinnen als etwas Legitimes, wenn nicht gar radikal Subversives betrachtet. Gibt zum Beispiel einen Text von Lucy Novotnik, wo behauptet wird, dass Sex im Kontext von Prostitution, sogar im heterosexuellen Kontext, Potenzial für eine Aushebelung heteronormativer Strukturen besäße. Dieses Aufgreifen oder Einbinden problematischer oder streitbarer Themen oder Praxen im queeren Kontext, finde ich zumindest diskussionswürdig, da in meinen Augen hier oft so getan wird oder stillschweigend davon ausgegangen wird, dass queere Rekontextualisierung allein die problematische Verwebung solcher Praxen in gesellschaftliche Unterdrückungsstrukturen entlang der Achsen Gender, Age und Race per se durchbräche, ohne dass jetzt noch irgendwas weiteres dazu getan werden müsse. Ich komme jetzt noch zu einem ganz kurzen Fazit, welches ich bewusst etwas zugespitzt formulieren will, um auch ein bisschen eine kontroverse Diskussion anzuregen. Wenn man auf der einen Seite die Fetischisierung von beispielsweise Kindesmissbrauch im queeren SM-Kontext akzeptabel findet und aber die Fetischisierung von faschistoider Ästhetik im Industrial und Extreme Metal prinzipiell verdammt, dann macht das ein bisschen eine Doppelmoral auf. Also wir haben gesehen, dass die Inszenierungsstrategien beider Lager teils durchaus Parallelen aufweisen. Und was man noch anmerken kann, auch die Argumentationsmuster in beiden Lagern, um eben die Einbeziehung solcher strittiger Praxen zu legitimieren, sind teils erstaunlich ähnlich. Nicht nur queere Sexaktivistinnen, sondern auch gewisse Industrial-Protagonisten sehen sich irgendwo im Kampf gegen begrenzende bürgerliche und erzkonservative Moralvorstellungen, die sowohl die Auslebung persönlicher Vorlieben als auch die Äußerung gesellschaftskritischer Positionen beschränken. In beiden Lagern geht man offensichtlich davon aus, dass in diesem subkulturellen Kontext jeweils ein reflektierterer Umgang automatisch irgendwie mit diesen problematischen gesellschaftlichen Themen erfolgt, grenzt sich damit auch irgendwo vom gesellschaftlichen Mainstream ab und nimmt sich dabei auch das legitime Recht heraus, diese Tabus irgendwo aufzugreifen. Jetzt will ich allerdings mit meinen Ausführungen gewiss nicht dafür plädieren, dass man in einem der beiden Bereiche oder gar in beiden mit stärkerer Zensur oder Ähnlichem irgendwie reagieren sollte. Was ich hier aufzeigen möchte, ist eigentlich, dass aus wissenschaftlicher Sicht Schluss gemacht werden sollte mit diesem Schwarz-Weiß-Bild, was häufig die beiden Extremthemen, die ich jetzt hier zusammengeführt habe, dass eigentlich fast immer progressiv konnotierte Queere versus das eigentlich immer reaktionär gesehene, dieser maskulinistischen Musiksubkulturen, dass in beiden Fällen eigentlich eine differenzierte Betrachtung und Analyse erforderlich ist, die eben einerseits unvoreingenommen an den Themenbereich herangeht und andererseits aber auch kritisch. Und das wäre mein Vortrag.